Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche. Und wir müssen uns in dieser Woche schon wieder mit einem Thema beschäftigen, von dem Mensch eigentlich denken könnte, was müssen wir da nochmal drüber reden? Es ist doch alles sonnenklar. Aber vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall habe ich das große Vergnügen, heute einen Gast zu haben. Matthias ist hier. Wie schön. Grüße dich. Wie schön, dass du da bist.
Schönen Tag.
Von dem ich, glaube ich, wahnsinnig viel lernen kann. Alleine darauf freue ich mich. Aber mal der Reihe nach.
Lernen vielleicht.
Also, ich fasse mal die Situation zusammen. Wir sind im Jahr 2024, im dritten Monat dieses Jahres, und wir erleben die größte soziale Bewegung, die es je in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat. Weit mehr als 4 Millionen Menschen haben gegen rechts demonstriert. Die schweigende Mehrheit, so scheint es, wird endlich laut, und entsprechend sind einige Teile der rechten Welt in einiger Aufregung. Und dann gibt es Menschen wie dich, Matthias, die schon sehr, sehr lange, sehr präzise, sehr genau dahin gucken, wo es wehtut. Also da überall, wo sich rechte Strukturen breit machen, wo sich rechtes Gedankengut verbreitet, die Strategien, die Abläufe etc. Wer das alles ganz klug aufbereitet lesen will, der nehme sich das Buch, was du gerade geschrieben hast, Staatsgewalt, wie rechtsradikale Netzwerke die Sicherheitsbehörden unterwandern. Gemeinsam mit Heike Kleffner geschrieben, damit wir sie auch nicht vergessen. So, ist ja eigentlich alles da, oder? Müssen wir noch irgendwas bereden? Also ich meine, gibt es hier noch irgendwas zu entlarven?
Gut, man könnte jetzt sagen, die Leute sollen das Buch kaufen und wir beenden den Podcast. Aber so will ich es jetzt gar nicht erzählen. Mich beschäftigt natürlich auch alles in ganz besonderer Weise, was seit der Enthüllung des Geheimtreffens in Potsdam durch das Recherchekollektiv Korrektiv passiert ist. Und für mich ist es so ein kleines Déjà-vu. Ich bin in der Kleinstadt bei Frankfurt am Main aufgewachsen. Die Nachbarstadt war Mölfelden-Walldorf. Wer so in die bundesdeutsche Geschichte guckt, weiß, Startbahn West des Frankfurter Flughafens. Das war so meine politische Sozialisation.
Wir reden über die frühen 80er Jahre sowas, ne?
Wir reden über die frühen 80er Jahre, genau. Und damals gab es dann auch noch Demonstrationen für den Frieden im Bonner Hofgarten. Da kamen Busse aus der ganzen Republik und da sammelten sich auch ein paar hunderttausend Menschen. Mhm. Aber ja, dann war sehr, sehr lange nichts Vergleichbares, wenn man jetzt die DDR und die Montagsdemonstrationen mal wegnimmt. Aber das ist dann ja schon wieder eine ganz andere Geschichte. Ja, es ist natürlich nicht alles erzählt. Vor allem ist das, was da gerade passiert, Land auf, Land ab. Und es sind ja nicht nur die großen Städte, Berlin, Hamburg, Dresden, sondern das geht ja richtig in die Provinz mit diesen Protesten. Und selbst in Hochburgen der AfD wird demonstriert und viele Leute versammeln sich. Und es gibt irgendwie einen Unmut, großen Unmut. Wie wird das nachhaltig? Das ist für mich aktuell die große Frage. Und da versuche ich auch mit Menschen im Gespräch zu sein und zu überlegen, was kann passieren. Also bei mir hat sich zum Beispiel Michał Tomaszewski von der Banda Kommunale aus Dresden gemeldet. Das ist eine Band, die sehr aktiv ist bei den Protesten gegen Pegida und die sich auch sehr, sehr viele Gedanken macht um die Bedrohung der Demokratie. Und da haben wir auch nachgedacht, was kann jetzt passieren? So eine Idee ist Stammtische für die Demokratie, ja, dass man nicht mehr Stammtische hat, wo rechte Parolen geschwungen werden, sondern wo einfach nach vorne gedacht Menschen sich treffen und organisieren und vernetzen, denen es am Herzen liegt, dass das Land nicht, zugespitzt gesagt, vor die Hunde geht.
Vielleicht können wir Schritt für Schritt vorgehen, um sozusagen, um es möglichst einfach zu machen, unserem Gespräch zu folgen. Ich versuche das immer wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann nicht wieder hinten alles immer wieder einreiße, aber gut, das mögen andere beurteilen. Also bevor wir mal nach vorne gucken und überlegen, was können wir denn jetzt eigentlich tun, würde ich gerne noch einen Moment bei der Analyse bleiben. Und ich sage auch als Reminder für uns beide, wir müssen, glaube ich, auch nochmal über die Frage reden, ob eigentlich die Art und Weise, wie wir medial die Situation reflektieren, der Sache angemessen ist. Aber das nur so als Bookmark, damit wir dran denken. Wenn du auf die Breite deiner Recherchen, deiner Erfahrungen, deiner Gespräche, all diese Dinge schaust, was würdest du sagen, ist das, was wir in der Breite immer noch nicht verstanden haben, darüber, wie rechte Netzwerke eigentlich wirklich funktionieren?
Gut, jetzt ist die Frage, sollen wir beginnen am Schluss quasi mit dem letzten Buch, was ich gemacht habe, Staatsgewalt? Du hast
zum Beispiel.
Erwähnt, ich würde das ganz gerne machen, um den Fokus auf ein Spezialthema, sage ich, zu lenken, das aber nicht unwichtig ist. Rechtsradikale in den Sicherheitsbehörden, Rechtsradikale bei Polizei, Bundeswehr, Justiz. In Sachsen gab es den bekannten AfD-Richter Jens Meyer, der zum Glück, sage ich mal, aus dem Bundestag geflogen ist, der aber immer noch seine Bezüge bekommt, der zwar nicht mehr im Amt ist, und zum Teil auch Vernetzungen zum Verfassungsschutz. Ja, der jetzige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haldenwang, macht manches besser als sein Vorgänger Maaßen. Das ist aber auch kein Kunststück, weil Maaßen hat ehrlich gesagt alles ganz, ganz furchtbar gemacht. Und es ist ein Wahnsinn, dass so jemand, der klar nach rechts abgedriftet ist, überhaupt Präsident dieser Behörde werden konnte. Und das ist ja auch keine singuläre Person gewesen, sondern der hat da ja auch seine Leute um sich gehabt, die ihn gestützt haben und mit denen er kooperiert hat. Also, ich sage, es ist ein Puzzlestück der ganzen rechten Bewegung, aber ein extrem wichtiges Puzzlestück, weil es hat was mit Vertrauen zu tun. Ich illustriere das immer wieder ganz gern an so einem Beispiel. Anderes Thema, Gewalt gegen Frauen. Nehmen wir an, eine Frau wird Opfer von häuslicher Gewalt und geht zu einer Polizeiwache. Und der Polizist sagt, ach was, haben Sie vielleicht irgendwie provoziert oder wieso sind Sie mit dem Mann zusammen? Es wird bagatellisiert. So, jeder würde sagen, das ist eine ganz, ganz furchtbare Geschichte, dass sie nicht ernst genommen wird auf der Polizeiwache. Was ist mit einem Opfer von rassistischer, rechtsextremer, antisemitischer Gewalt, der sich bei der Polizei meldet und dort sitzt ein Beamter auf der Wache, der AfD-Anhänger ist, Pegida-Anhänger ist, der vielleicht in der Partei sogar organisiert ist, Kommunalpolitik für die Partei macht und der dem Opfer, das gerade schildern will, was ihm widerfahren ist, ins Gesicht sagt, ist doch alles nicht so schlimm. So, ja. Und genau darum dreht sich dieses Buch, das als ein Puzzlestück bei Bedrohung der Demokratie, dass es nochmal extra schlimm ist. Manche Leute sagen, ja, die Polizei ist vielleicht Spiegelbild der Gesellschaft. Wenn in bestimmten Landstrichen jeder Dritte die AfD wählt, dann ist auch jeder Dritte Polizeibeamte möglicherweise AfD-Wähler oder Wählerin. Nur ist es da gerade nochmal viel schlimmer, weil ja die Polizei oder die Bundeswehr als staatliche Organisationen, Institutionen den Rechtsstaat verteidigen müssen. Sie müssen eine Vorbildrolle haben. Und das können sie aus meiner Sicht nicht, wenn sie Anhänger sind von rechtsextremen Gedankengut.
Wenn ich mit Menschen, Freunden, Familie spreche, also bekanntlich sitzen wir mit unserem Institut hier in Leipzig, wenn ich mit Freunden, Familie spreche, die im Westen wohnen und schon immer im Westen gewohnt haben, können Sie sich immer kaum vorstellen, dass ich hier Menschen kenne, und zwar ganz normale, durchschnittliche, unspektakuläre Menschen, die selbstverständlich sagen, wenn ich irgendwas hätte, ich würde doch nicht die Polizei rufen. Gottes Willen. Was ich wirklich schlimm finde.
Das ist genau das Ding. Wenn erstmal so ein Vertrauen weg ist, dann ist die Polizei eben auch, um bei der Polizei zu bleiben, dann ist die Polizei auf einmal nicht mehr Freund und Helfer, sondern dann ist sie auf so eine bestimmte Weise auch schon Bedrohung. Dann ist sie Teil des Problems. Ich warne oder wir warnen mit dem Buch, es haben Heike Kleffner und ich herausgegeben, es haben ein paar Dutzend ganz tolle Leute aus allen Teilen der Republik mitgeschrieben. Wir warnen vor einer Pauschalierung, aber wir animieren auch extrem zu einer ganz anderen Fehlerkultur. Wenn es so ist, dass Leute, die auf Missstände hinweisen, die Vorfälle anzeigen in der Behörde oder die es vielleicht auch nach draußen erzählen als Nestbeschmutzer, diskriminiert werden, anstatt dass man ihnen sagt, oh, vielen Dank für den Hinweis, wie war das genau, erzähl doch mal und so weiter. Wenn solche Geschichten nicht positiv gewendet werden, dann kriegen wir dieses wirklich gravierende gesellschaftspolitische Problem nicht los.
Jetzt hast du eben auf den Fakt hingewiesen, wenn 30% der Menschen AfD wählen in einer Gegend, dann wird man statistisch gesehen auch 30% der Feuerwehrleute und der Polizisten und der Richter und der Staatsanwälte und etc. in dieser Menge haben. Reden wir aber eigentlich über etwas, was wirklich nur in Anführungszeichen ein statistisches Problem ist? Oder ist das, was wir jetzt hier sehen, was ihr auch beschreibt, diese Unterwanderung des Staatsapparates, ist das auch Ergebnis einer gezielten Strategie rechter Netzwerke?
Also wir sprechen ja ganz bewusst von Netzwerken im Unterschied zum Einzelfall. Einzelfall war immer der Spruch der Regierenden. Das war der Spruch von Horst Seehofer als Bundesinnenminister. Und im gewissen Sinn hat Nancy Faeser das auch fortgesetzt. Ich will nicht sagen, dass sich gar nichts zum Positiven verändert hat. Es gibt inzwischen Lagebilder behördlicherseits. Im zweiten Quartal soll das dritte herauskommen, indem man sich mit der Statistik befasst. Trotzdem, es geht immer auch ums Image. Ja? Die Spitzenpolitiker sind sehr darauf bedacht, dass das Image der Behörden gewahrt bleibt. Und insofern gibt es eine starke Neigung, Dinge herunterzuspielen, von Einzelfällen zu sprechen. Was die Frage angeht, ob da gezielt was vonstatten geht, das kann man ganz simpel zum Beispiel belegen mit einem kleinen Büchlein, das vor ein paar Jahren erschienen ist, von sächsischen AfD-Politikern herausgegeben, warum Polizistinnen und Polizisten, nein, ich glaube, es steht nur Polizisten da,
mit Gendern. Das würde mich auch wundern, ja.
Warum Polizisten die AfD wählen. So, und da wird ganz gezielt auch aufgerufen, dass Leute, die im Polizeiapparat sind, sich in der AfD organisieren oder umgekehrt Leute, die vielleicht bei der Berufswahl sind und schon sich zu erkennen gegeben haben im AfD-Ortsverband, geht doch zur Polizei, Bundeswehr, krisensichere Jobs. So. Da kommt ja noch das Problem hinzu, die Leute haben im Zweifel Zugriff auf Waffen, ja, was die Sache ja noch mal gefährlicher macht. Und diesen Missstand aufzuzeigen, das ist super kompliziert. Das ist schon einige Jahre her. 2016 war das. Nach meiner Erinnerung hat Martin Dulig, sind ja hier sozusagen ein bisschen in Sachsen, der Vizeministerpräsident von Sachsen, SPD, gesagt, es gäbe in der Polizei eine besondere Nähe zu AfD und Pegida. Der hat richtig Stress bekommen, aber auch nicht nur von den Regierenden, sondern zum Beispiel auch von den Polizeigewerkschaften, die richtig ein Problem hatten mit der Aussage, weil sie sagten, hier wird ein Bild gezeichnet, das hässlich ist. Blöderweise stimmt das hässliche Bild aber. Und insofern muss man es immer wieder klar benennen und erst dann kann man auch die Probleme Schritt für Schritt lösen.
Jetzt frage ich mich, also du hast eben den Zugriff auf Waffen genannt. Ich würde ergänzen den Zugriff auf Daten. Das erleben wir ja auch vielfach, dass auch geschützte persönliche Daten auf einmal abgerufen und geteilt werden.
Ich knall jetzt mal so dazwischen. Also wir haben als Vorwortautorin Seda Başayıldız, die Frankfurter Rechtsanwältin, die vom NSU 2.0.
Genau, die meinte ich.
Über Jahre bedroht worden ist und die Daten stammten aus einem Polizeicomputer in Frankfurt am Main. Und es war sogar einbezogen, als das begann, ihre kleine Tochter, die damals nicht mal 2 Jahre alt war. Und da wird es dann richtig, richtig übel. Ich hatte das Vergnügen, die Ehre, sagen wir, mit Seda Başayıldız vor ein paar Wochen auf einem Podium zu sitzen in meiner Heimatstadt Langen bei Frankfurt am Main. Und sie hat dann vor der Veranstaltung gesagt, da waren gerade die Ermittlungen gegen einen der Polizisten eingestellt worden, der in diesem Zusammenhang verdächtigt worden ist. Da hat sie gesagt, so, sie macht jetzt noch diese eine Veranstaltung mit mir und dann will sie erst mal auf Abstand gehen zu dem Thema ist einfach nur noch frustrierend, sagt Cedar Başil, das ist konsequenzenlos so, ja. Und genau an der Stelle müssen wir natürlich ansetzen, totales Verständnis, dass jemand wie Cedar Başil das sagt. So, jetzt ist es einfach zu viel für mich geworden, wenn ich versuche, mit aufzuklären und das versandet alles umgekehrt. Wir dürfen nicht aufhören, weil, wie gesagt, Problem nicht weg, vielleicht sogar eher verschärft. Also wir haben so zwei Entwicklungen. Einerseits gibt es schon einen Unterschied von Haldenwang zu Maaßen, von Faeser zu Seehofer, beziehungsweise umgekehrt. Und umgekehrt sage ich immer, AfD und Co. schlafen nicht, sondern versuchen sich ganz gezielt als parlamentarischer Arm der Sicherheitsbehörden zu inszenieren. Und damit wächst auch die Bedrohung wieder.
Wäre ich irgendwo, schreckliche Vorstellung, aber nur um die Frage zu verdeutlichen, wäre ich irgendwo in der Strategiezentrale genau solcher rechter Netzwerke, würde ich ja genau das versuchen. Ich würde versuchen, in genau diese Dinge, in die ganz einfache Verwaltung von Gemeinden etc. vorzudringen, mich dort festzusetzen. Wissend, wenn wir da einmal sind, dann geht das eigentlich nicht mehr weg.
Naja, vor allem wird es ja jetzt spannend. Wir haben in diesem Jahr, ich glaube, in 8 Bundesländern Kommunalwahlen. Wir haben die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Gefahr, 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 ja?
Ja, absolut.
Bürgermeister, Oberbürgermeister, Mehrheit in Stadträten, Mehrheit in Gemeinderäten, möglicherweise Regierungsbeteiligung. Vielleicht fängt es irgendwie klein an. Der eine oder die andere erinnert sich vielleicht noch an das Magdeburger Modell in Sachsen-Anhalt, wo in den 90ern eine von der PDS tolerierte SPD-geführte Landesregierung kam. Das hat damals mächtige Debatten in der alten Bonner Republik ausgelöst. Jetzt könnte genau sowas passieren, ja. Hoffentlich kommt es in diesem Jahr noch nicht zu einem Ministerpräsidenten der AfD, aber in irgendeiner Weise bei komplizierten Mehrheitsverhältnissen hat die AfD Einfluss. Und da sind wir jetzt an der Stelle, weil du das sagtest mit den Verwaltungen, ja, Landkreis Sonneberg, AfD-Landrat, Pirna in Sachsen, AfD-Oberbürgermeister. Was macht die Verwaltung, ja? Sind eigentlich Leute, die sind vielleicht irgendwie vorher eher unpolitisch gewesen, vielleicht hingen sie auch der CDU an, vielleicht gab es den einen oder die andere, die mit der AfD sympathisiert haben. Aber wenn auf einmal so ein Apparat dann ganz schnell umschwenkt, sei es aus Opportunismus, sei es aus Überzeugung,
dann oder auf Anweisung, richtig, wie auch immer.
Ja, weil sich dann in der ganz praktischen Politik Förderung von vielleicht einem alternativen Jugendzentrum, Kindergarten, Dinge ganz gewaltig ändern können. Und wenn man die Kombination hat, dass führende Amtsträger einer rechtsextremen Partei angehören und der Verwaltungsapparat widersetzt sich gar nicht mehr den Dingen, die sie dann umsetzen und vorhaben, dann wird es wirklich, wirklich schwierig.
Mir fällt Höcke dazu ein, der kürzlich in einem Interview gesagt hat, es ginge ihm gar nicht im ersten Schritt darum, Ministerpräsident in Thüringen zu werden, sondern es ginge ihm darum, so viele Stimmen zu bekommen, dass er mitreden kann bei der Besetzung der thüringischen Landesverfassungsrichter. Und das ist genau diese Geschichte. Und wenn wir mal einen Schritt daneben treten, das führt ja zu dem Punkt, wo es dann irgendwann de facto nicht mehr weggeht. Und meine Frage ist, wie weit sind wir von diesem Punkt noch entfernt?
Gut, jetzt bin ich kein Demoskop. Ja, man sieht die Umfrageergebnisse, man sieht, wie stark speziell in Ostdeutschland die Ergebnisse der AfD prognostiziert werden. Ich warne dafür, davor, das als reines Ostproblem anzusehen. Ja, bei der letzten Landtagswahl in Hessen hat die AfD mit 18,4 abgeschnitten. Das ist auch mega viel. Ja?
Das ist jeder Sechste, wenn ich rechnen kann. Ja.
Es ist sogar mehr als jeder Sechste. Irgendwas zwischen jedem Fünften und jedem Sechsten. So, ja? Und das ist mehr, als man das je gedacht hat. Ich hatte eben schon mal erwähnt, diese hessische Kleinstadt Langen, wo ich herstamme. Ich kann mich erinnern, dass wir damals, da haben wir so eine Jugendzeitung gemacht, da berichteten wir, dass in der örtlichen Disco Hitlers Geburtstag gefeiert wurde, was damals strafrechtlich konsequenzenlos blieb, weil die Ermittlungsbehörden gesagt haben, das ist ja eine geschlossene Veranstaltung, kann jeder irgendwie Hitlers Geburtstag in einer geschlossenen Veranstaltung feiern. So. In derselben Stadt hat sich Ende der 80er Jahre Michael Kühn, der Neonazi, angesiedelt und wollte aus Langen die erste ausländerfreie Stadt der Bundesrepublik Deutschland machen. Das ist damals gescheitert, weil die Kleinpartei, die Kühn gegründet hatte, kurz vor der Kommunalwahl verboten wurde und damit der Antritt bei der Kommunalwahl nicht mehr möglich war. So, man dachte, im gewissen Sinne ist so eine Kleinstadt damals widerstandsfähig gewesen gegen solche Umtriebe. Und auf einmal gibt es aber in dieser Kleinstadt dann eben auch hohe AfD-Ergebnisse, und zwar in einer wirtschaftlich boomenden Stadt. Ja,
wir reden über den Speckgürtel von Frankfurt am Main. Viel besser kann es ja gar nicht sein.
Da sind alle möglichen anderen irgendwie großen und kleinen Firmen. Das geht den Leuten nicht schlecht. Ich warne auch davor, immer zu sagen, aha, es geht den Leuten schlecht, dann ist der Automatismus irgendwie jetzt AfD zu wählen und dann geht es ihnen besser. Ja, das ist ja so ein bisschen wie mit Hitler und den Autobahnen.
Ja, genau. Ich finde auch immer, man entmündigt die Leute damit, nicht? Also so schrecklich ich eine Wahlentscheidung für die AfD finde, aber wenn sich jemand dafür entscheidet, möchte ich ihn auch beim Wort nehmen und sagen, du hast dich dafür auch entschieden.
Ich finde, man darf da durchaus differenzieren. Als die AfD gegründet wurde als europakritische oder EU-kritische Partei, das war eine andere Partei. Das sind Radikalisierungsschritte. Und diese Radikalisierungsschritte sind jedem bewusst, der diese Partei wählt. Insofern ist eine Stimme für die AfD immer auch ein Bekenntnis zu dieser Radikalisierung.
Aber nochmal zurück zu der Frage, dieses Festsetzen in Strukturen unseres Staates. Wie weit ist das entfernt von dem Punkt, wo es eigentlich nicht mehr reversibel ist?
Schwierige Frage. Ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass man da Land auf, Land ab differenzieren muss. Ich war um Silvester rum in Görlitz, Deutschlands östlichste Stadt, und habe dort auch allerlei Freunde getroffen, die ich dort seit Jahren und zum Teil seit Jahrzehnten kenne. Und da ist mir aufgefallen, dass es so eine Neigung gibt, als Lösung gegen die AfD Dinge zu entpolitisieren. So. Habe zum Beispiel eine Freundin getroffen, die einen kleinen Berggasthof betreibt in den Königshainer Bergen, Deutschlands kleinsten Mittelgebirge, sehr, sehr schöner Ort. Und sie sagt, naja, wenn irgendwie es Anfragen gibt zu politischen Veranstaltungen, kann ich gar nicht machen. Ja, sie will die AfD dort nicht haben und dann kann sich es auch niemand anders geben. Mit dem Ergebnis, dass auch der weihnachtliche Gänsebraten der CDU gar nicht so leicht zu organisieren ist, weil in den Gasthöfen sich keine Orte dafür finden. Und ähnlich ist es bei einem anderen Thema gewesen. Es gibt in Görlitz keine richtige jüdische Gemeinde, es gibt ein paar Juden, aber es gibt eine wunderschöne Synagoge, einen prächtigen Jugendstilbau zu DDR-Zeiten. Da hat man das ziemlich vernachlässigt. Die Besitzverhältnisse wechselten mehrfach, aber es ist vor einigen Jahren total schön saniert worden und zum Kulturzentrum gemacht worden. In die Satzung wurde reingeschrieben, passt ja, also wenn nicht dort, wo dann? Neonazis, Rechtsextreme, Holocaust, Verharmlose haben hier bei uns nichts zu suchen. Aber was machst du, wenn die AfD stärkste Fraktion im Stadtrat ist und dann die Gespräche zu führen sind mit den Fraktionen im Stadtrat, ist die AfD dabei. Der Oberbürgermeister von der CDU sagt, dann machen wir halt in dieser Synagoge gar keine politischen Veranstaltungen. Wie verrückt ist das denn, ja, wenn du jetzt ein Problem hast mit Antisemitismus in Görlitz? Wo wäre der Ort, um das zu diskutieren und eine Veranstaltung zu machen? Doch möglicherweise in der neuen Synagoge. So. Geht dann aber nicht, weil aus Angst demnächst macht da die AfD-nahe Stiftung ihren Workshop und sagt, wir wollen jetzt auch hier was machen. So. Und dieses Entpolitisieren, ich habe ganz zu Beginn das mit den Stammtischen für die Demokratie erzählt, einfach als Idee, als Vorschlag, diesem Entpolitisieren muss man Einhalt gebieten. Und da sind, um auf den Anfang auch nochmal zurückzukommen mit den Protesten für die Demokratie gegen rechts, auch mir sympathischer von Demonstrationen für die Demokratie zu sprechen, da sind jetzt einfach neue Anknüpfungspunkte zu suchen. Das war eben von dir ja schon mal erwähnt, Polizei, Feuerwehr, man kann sagen Arztpraxis, Supermarktkasse und so weiter, Fußballverein, ja, die Menschen mit rechten Gedankengut sind mitten unter uns. Die Frage ist einfach, wie wir gegenhalten, wie wir widersprechen, wenn rassistische Sprüche fallen. Wo lohnt es sich zu diskutieren? Wo hat es einfach gar keinen Sinn mehr, weil Menschen so weit ein gefestigtes rechtsextremes Weltbild haben, dass man einfach nur klar sagen muss, du gehörst nicht mehr dazu, aus meiner Sicht. So, ja, das muss jeder für sich individuell, glaube ich, herausfinden. Die Frage war ja, ist es schon sozusagen verloren? Ich würde sagen, es gibt Regionen in Deutschland, Bautzen in Sachsen gehört zum Beispiel dazu, um nur ein Beispiel zu nennen, die wirken auf mich verloren. Da weiß ich gar nicht mehr, wie das alles noch zu retten ist. Da sind die Vernetzungen zwischen CDU und AfD so groß, da tut die CDU Dinge, die sich auch von der AfD dann gar nicht mehr unterscheiden. Interessant war zum Beispiel ja, dass vor ein paar Wochen die Landratswahl im Saale-Orla-Kreis in Thüringen stattfand. Und die Republik hat gefeiert, weil entgegen der Voraussagen der zunächst vornliegende AfD-Kandidat dann in der entscheidenden Stichwahl doch nur Platz 2 bekommen hat. Gewählt wurde der Landrat Herrgott von der CDU, der als erstes auffiel mit dem Vorschlag, dass er Geflüchtete zu einer Art Zwangsarbeit, ich würde sagen Sklavenarbeit, verpflichten wollte. Ich weiß nicht, ob das inzwischen umgesetzt ist, wo wirklich für Niedriglohn hört sich noch irgendwie so nach irgendwas fair an. Ja, es ging eher um Cent als um Eurobeträge. Wo dann Dinge passierten, die die AfD nicht schlimmer hätte machen können.
Ein ganz interessantes und ich finde auch ein bisschen erschreckendes Beispiel mit dem, was dieser jetzige Landrat so auch in seinem Wahlprogramm stehen hatte, hätte er ohne ein Komma zu ändern auch für die AfD antreten können.
Genau, und das deswegen ich... Bei mir zuckt es immer so ein bisschen, wenn Menschen sagen, huch, ja, jetzt ist da gerade noch mal der AfD-Bürgermeister, der AfD-Oberbürgermeister, der AfD-Landrat verhindert worden. Super knapp und weil sich von idealerweise irgendwie von links bis CDU viele zusammengetan haben. Aber dann bleibt trotzdem 40-45% AfD. Und ja, wie gesagt, wenn dann jemand ins Amt kommt, der lupenreine AfD-Politik macht, dann weiß ich gar nicht, was da gewonnen ist. Ich weiß auch gar nicht, was da dann zu feiern ist. Ja, dann hat, um es ja, zugespitzt zu sagen, in so einem Ort die Demokratie verloren.
Wenn wir in diesen Abgrund schauen, denn aus meiner Sicht ist das ein Abgrund der Demokratie, in den wir hier gerade schauen, ist eigentlich die Art und Weise, wie wir darüber gesellschaftlich reden, wie wir vor allem medial darüber reden, dem irgendwie angemessen?
Die Frage ist, wie es anders gemacht werden könnte. Es ist ja so, dass die etablierten Medien, positiv gesprochen, die Qualitätsmedien ja auch unter einem Druck stehen. Übrigens einem Druck, der nicht nur wirtschaftlich vorhanden ist, weil Leute nicht mehr Lust haben auf gedruckte Zeitungen, weil Papierpreise steigen, weil Abozahlen zurückgehen, sondern es ist ja auch ein inhaltlicher Druck, der gemacht wird. Und er ist auch inzwischen schon fast 10 Jahre alt. Die Lügenpresse, Rufe von Pegida seit 2014, die haben da so einen Keim gesetzt. So parallel gab es immer mehr Versuche, sogenannte alternative Medien aufzubauen. Ich finde, diese Medien sind so wenig alternativ wie die AfD. Eine Alternative ist, sind für mich eher verschwörungsideologische Medien, Parallelmedien übrigens auch, weil du das zu Beginn sagtest, es geht nicht nur um Rechtsextrem, manchmal sind das auch Geschichten mit einem eher linken Hintergrund, ja, gibt es dann die sogenannte Querfront, wo das inzwischen dann auch fast schon egal ist, links oder rechts. Also will sagen, wir haben eine Situation, wo gedruckte traditionelle Zeitungen unter Druck sind, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Druck ist, als Staatsfunk verfemt wird. Ich weiß gar nicht, ob, wenn wir jetzt die Geschehnisse seit Januar, seit dem Berichten über das Geheimtreffen am Leniner See in Potsdam verfolgen, ob da jetzt in den etablierten Medien wirklich so viel falsch gemacht worden ist. So, ja. Es ist immer es ist eine interessante Frage. Manche haben die aufgeworfen über Pegida in Dresden zum Beispiel, wurde sehr viel berichtet. Manchmal haben Zeitungen dann so mit Live-Blogs und jetzt ist dieses transparent und da wurde auf der Rede das und das gesagt. So, ob man solche Bewegungen nicht größer gemacht hat, als es notwendig gewesen wäre. Ich glaube, dass im Zeitalter, wo soziale Medien eine immer stärkere Rolle gespielt haben, es gar nicht geht, dass man Dinge einfach ausblendet und dann hofft, dass sich das schon von selbst irgendwie erledigt haben wird. Das wäre vielleicht in den 90er Jahren noch gegangen. Da gab es mal ich glaube, die DVU war das im Landtag von Brandenburg und da hatten sich die Landesmedien geeinigt, dass man so wenig wie möglich über die berichtet. Ja, das funktioniert in der Weise natürlich nicht. Trotzdem braucht es Strategien, zum Beispiel auch in der Berichterstattung über die AfD. Die Diskussionen laufen auch in vielen Redaktionen. Ist die AfD eine ganz normale Partei? Soll sie behandelt werden wie alle anderen Parteien auch? Oder ist eben sie keine Partei? Wie alle anderen. Aber auch diese Geschichten müssen super klug und durchdacht gemacht werden. Eine der Zeitungen, die sich jetzt so eine Art Kodex gegeben hat zur Berichterstattung über die AfD, war die Sächsische Zeitung in Dresden. Und sie haben gesagt, nein, die AfD ist keine Partei wie alle anderen und haben daraus auch abgeleitet, dass man zurückhaltend ist mit Wortlaut-Interviews, vielleicht sogar auch gar keine Wortlaut-Interviews grundsätzlich macht. Dieser Kodex, den die Sächsische Zeitung, die Redaktion dort erarbeitet hat, kaum dass der fertig war, war der in der rechtsradikalen Jungen Freiheit zu lesen, weil irgendeiner aus der Redaktion mutmaßlich ihn durchgestochen hat und gesagt hat, schaut mal hier, wie empörend ist das denn? Und die sind doch demokratisch gewählt. Diese Gleichsetzung zwischen demokratisch gewählt und demokratisch, die einfach falsch ist, ja, die
auch eigentlich ja gar nicht so wahnsinnig schwer zu verstehen ist, ja. Aber
nee, es ist eigentlich überhaupt nicht schwer zu verstehen, ja. Es ist eigentlich extrem simpel. Man muss ja einfach nur ins Jahr 1933 zurückschauen.
Ja, genau. Ja, aber dennoch, die ersten großen Demonstrationswellen im Januar und was tun die Redaktionen dieser Republik, laden das Führungspersonal der AfD in eine Talkshow nach der nächsten ein. Dreht sich mir nicht nur der emotionale, sondern auch der professionelle Magen um, weil ich denke, also da würden mir jetzt wirklich viele Menschen einfallen, mit denen ich zuerst darüber reden wollen würde und nicht diejenigen, gegen die es hier gerade geht. Warum lädt irgendeine öffentlich-rechtliche Redaktion AfD-Politiker zu Sommerinterviews ein, ohne dazu gerichtlich verpflichtet zu werden? Ich weiß es ehrlich gestanden.
Diese Debatte muss man ja führen, ja. Und es ist ja gut, dass wenn so Dinge, neulich war mal eine Geschichte, wenn ich es recht erinnere, war die Konstellation Jens Spahn, Alice Weidel, Sarah Wagenknecht und dann war so als Feigenblatt noch Kevin Kühnert von der SPD hinzugeholt worden, so, ja.
Ja, wunderbar.
Es gab dann kurz danach aber auch zum Beispiel eine Geschichte, die fand ich sehr spannend, mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, mit der Soziologin Katharina Wader, die als POC-Frau in der sachsen-anhaltischen Provinz aufgewachsen ist und die Baseballschläger Jahre miterlebt hat und Thomas de Maizière als untadeligen Menschen von der CDU. Geht auch, war mindestens genauso spannend wie wenn es nur Klamauk wäre, es ist ja nicht nur Klamauk, ja, es geht leider sehr viel da offenbar um Quote. Aber ich sage, die Diskussion muss man führen. Die Diskussion wird auch geführt. Hendrik Krämer vom Institut für Menschenrechte hat jetzt ein Buch gemacht zur AfD, was ganz neu erschienen ist. Und er sagt ganz klar, nein. Die haben in den Talkshows aus seiner Sicht nichts zu suchen. Einschaltquote hin oder her. Da mag es Formate geben, wo man sich kritisch auseinandersetzt. Auch die Geschichte mit Wortlaut-Interviews ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich habe vor ein paar Wochen das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Tino Chrupalla von der AfD gehört. Nadine Lindner, die Fragen gestellt hat, die ist wirklich bestens vorbereitet. Die ist auch schlagfertig gewesen. Die wusste auch, wo sie einhaken muss. Und trotzdem bleibt es eine Bühne für den AfD-Menschen. Ja, es ist extraordinär, es ist extraordinär schwierig und gut, wir sind jetzt nicht, wir haben nicht mehr Weihnachten, wo ich mir jetzt irgendwie was wünschen darf, aber wenn jetzt wieder Weihnachten wäre, würde ich mir tatsächlich wünschen, da so wenig wie möglich zu machen, was zu einer Normalisierung der AfD beiträgt und was ihr gleichberechtigt mit demokratischen Parteien eine Bühne gibt. Aber ja, die Diskussionen werden geführt, die werden in den Medien geführt, die werden jetzt zum Beispiel auch bei der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung geführt, die vor den Landtagswahlen in allen Wahlkreisen Diskussionen führt mit den Spitzenkandidaten und Kandidaten der Parteien oder den Direktkandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl. Und die Neigung ist, wenn ich das richtig gehört habe, die AfD mit einzuladen, weil man Angst hat, dass sie ihre Märtyrerrolle pflegt. Aber es geht ja dann weiter. Ja, dann gibt es die rechtsextreme Kleinpartei Freie Sachsen. Da gibt es Hans-Georg Maaßen mit seiner Werteunion. Bündnis Sarah Wagenknecht würde ich nicht als antidemokratisch bezeichnen, aber es ist ja auch irgendwie so eine eigentlich diese ganze Partei ist so eine Einladung zum Missverständnis, ja, bloß weil Sarah Wagenknecht eine linke Historie hat und mal in der kommunistischen Plattform der PDS war, ist die Politik, die sie macht, alles andere als links.
Und die Opferrolle spielt die AfD ja eh, ob ich sie jetzt einlade oder nicht. Macht ja keinen Unterschied. Mir ist so sehr...
Ist leider nicht in der Bestimmerrolle, das ist doch schade, oder?
Ja, das denke ich oft. Nein. Darum geht es ja gar nicht. Das Bild, was mir so präsent ist, ist, wir haben in den vergangenen Wochen diese letztlich mal im großen historischen Bild gesehen, Petitesse gesehen, dass eine ehemalige RAF-Terroristin aufgespürt und festgenommen wurde. Führt zu Instant-Positionierung, Klarheit, Aufregung, großer Erregung. Und kein Mensch würde auf die Idee kommen, das Führungspersonal der RAF über Wochen in Talkshows einzuladen, um mal darüber zu reden, wie denn das jetzt eigentlich wirklich ist. Also da haben wir keine Schwierigkeiten, die Grenze zu benennen nach links und zu sagen, bis hierhin ist Demokratie und dahinter ist es nicht. Und die RAF steht fraglos dahinter. Macht sie ja selber.
Also mit der RAF-Terroristin, das war natürlich so ein bisschen wie Mann beißt Hund, Hund beißt Mann. Man hatte die RAF schon fast vergessen und auf einmal war da so eine Geschichte und
so ist es.
Hat auf Facebook Bilder von sich gepostet und hatte irgendwie einen Decknamen und war beim Karneval der Kulturen. Das hatte sozusagen schon eine Erzählung, die spannend war. Da bin ich durchaus mitgegangen, aber wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo wir uns mal beschäftigen müssen mit den Hunderten von verurteilten Rechtsextremisten, die mit Haftbefehl gesucht werden und die frei herumlaufen. So, ja.
Du ist es.
Missverhältnis muss man dann jetzt mindestens im zweiten Schritt benennen.
Und mutmaßlich gibt es über jeden oder vielleicht mindestens jeden zweiten von diesen vielen hundert mit Haftbefehl gesuchten Rechtsextremisten genau solche Geschichten zu erzählen, tun wir aber nicht. Also ich, das ist so ein bisschen das Missverhältnis, was mir dann tatsächlich auch Sorgen macht, wenn wir nach vorne schauen.
Manchmal total schräge Geschichten, auch in diesem Zusammenhang. Das ist nicht so arg lang her. Da wurde publik aus Eisenach, dass Recherche Nord sich befasst hat mit neonazistischen Bands. Und die haben das sehr akribisch dokumentiert, Bilder gemacht und so weiter. Und das total Verrückte war, man hat sich dann gar nicht bei den weiteren Ermittlungen auf die neonazistischen Bands fokussiert, sondern man hat sich auf Recherche Nord fokussiert, weil die Fotos veröffentlicht hatten, wo nationalsozialistische Symbolik auf den Fotos waren, zur Dokumentation. So, da, ich bin kein Jurist, aber Juristinnen und Juristen sagen mir, das ist eine völlig bizarre Rechtsauffassung, dass wenn jemand dokumentiert, was Nazis tun, dass der dann in den Fokus von Ermittlungen gerät. So ist es aber in Eisenach in Thüringen passiert.
Und wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, was es bedeutet, dass rechte Netzwerke den Staatsapparat unterwandern und sich dort breit machen, dann ist genau das, was dabei hinterher rauskommt.
Definitiv, ja. Und jetzt nochmal zu unserem Buch. Es hört einfach nicht auf, ja. So ein Buch hat einen Redaktionsschluss. In unserem Fall sind die letzten Texte im September entstanden. Im November war das dann gedruckt. Und laufend passiert etwas Neues. Wenn wir jetzt in der Republik unterwegs sind und das Buch vorstellen, fast überall gibt es sogar vor Ort irgendwie Beispiele. So, ich saß neulich mal auf dem Sicherheitskongress der Grünen in Hamburg und da war Konstantin von Notz, der Grünen-Politiker, auch mit auf dem Podium und der stammt aus Mölln in Schleswig-Holstein. Und gerade in Mölln ist aufgeflogen, dass seit Jahren, ich glaube seit 6 Jahren, ein Polizist sich rassistisch geäußert hat, dass er auch nationalsozialistische Symbolik gezeigt haben soll. Das blieb jahrelang unter der Decke, bis dann ein junger Kollege das innerhalb der Behörde publik machte. Und dann stellte sich raus, im ersten Bericht hieß es 6, aber ich glaube, die Zahl ist nachher auf 10 oder 11 angewachsen, Beamtinnen und Beamte weggeschaut haben. Gegen die wird jetzt endlich auch ermittelt. Aber die haben einfach zugesehen, die haben es unter den Teppich gekehrt und nichts unternommen. Und da sind wir dann an dem Punkt, den ich vorhin benannte. Ja, es müssten die ausgezeichnet werden, die solche Skandale an die Öffentlichkeit bringen.
Absolut. Lass uns noch über diese Idee der Stammtische für Demokratie reden. Weil neben allem anderen in den Abgrund schauen und so weiter, und man muss sich trauen und dann muss man Konsequenzen fordern und Rechtsstaat und all das haben wir besprochen. Letztlich reicht es ja aber nicht, mit dem Finger auf irgendjemanden anders zu zeigen und zu sagen, jetzt müsste irgendjemand mal was machen. Also ist jedenfalls mein Eindruck. Und wenn wir unserer Demokratie eine sonnige Zukunft bescheren wollen, dann ist wohl offensichtlich Einsatz verlangt und möglicherweise mehr, als wir das irgendwie in unserer saturierten Haltung gedacht haben. Also, du sagst, Stammtische für Demokratie, um den Alltag wieder politischer zu machen. Habe ich das richtig verstanden?
So ist die Idee. Und ich würde das ganz niedrigschwellig beginnen, ja, wenn das den Charakter hat von politischen Bindungsveranstaltungen und dann wird über Windräder diskutiert oder über Radwege oder über Getrenntmüll sammeln in Kommunen. Das ist schon ein Ticken zu viel. Ich will erstmal, dass die Menschen, und das sind ja erstaunlicherweise, tollerweise auch in kleinen Städten und Gemeinden echt viele, die jetzt seit Januar auf der Straße waren, dass die Orte finden, wo sie merken, ach, ich bin auch in meiner kleinen Stadt nicht alleine so. Ich wünsche mir sehr, dass aus der Idee, was wird, Tomaszewski und ich, wir wollen das demnächst auch einfach als Idee publik machen und mal schauen, wer sich meldet, wer sich dann für so eine Geschichte interessiert. Sowas kann man nicht von oben organisieren, das muss schon von unten wachsen, aber die Idee kann man ja in die Fläche bringen und gucken, was passiert in Zittau, was passiert in Zwickau, was passiert in Gera, das ist, glaube ich, besonders wichtig in den Städten, wo man sagen muss, da ist schon was gekippt, ja, weil ich eben gerade Gera erwähnte, ist eine Stadt, wo regelmäßig Neonazis nicht nur einfach zu Protesten aufrufen, ich will nicht sagen, sollen sie machen, ja, aber es gibt ein Versammlungsrecht, Versammlungsfreiheit, es ist grundsätzlich sehr genau zu prüfen, wo man die einschränkt, aber dort finden diese Aufmärsche von den Neonazis oft statt bis zum Haus vom Oberbürgermeister. Bedrohung von Kommunalpolitikern ist auch ein Riesenthema, ja, wenn dann die Guten auf einmal Angst haben, sich in Ämter wählen zu lassen, weil sie es gar nicht mehr aushalten, eine Stadt, ich sag mal, zu moderieren, dann ist es wirklich, also dann sind wir an dem Punkt, wo eine Gemeinde oder wenn dann viele Gemeinden in einer Region zusammenhängend so eine Stimmung haben, die dann einfach verloren sind.
Ja, und was mir gefällt an dieser Idee ist, sie lässt sich ja teilen. Also ihr habt ja kein Copyright darauf, sondern je mehr das geteilt wird, umso mehr passiert.
Je mehr Leute das kopieren und nachmachen und sich zum Vorbild nehmen, umso besser. So, ja. Sind keine Tantiemen fällig.
Genau, das fehlt noch. Du hast mir gesagt, im Blog von Camp Act wirst du dazu mehr schreiben. Verlinken wir hier entsprechend auch in den Shownotes und dann finden sich dazu alle notwendigen Informationen. Ansonsten finden sich da ebenfalls natürlich die Hinweise auf dein Buch und auf die weiteren Bücher, die wir heute erwähnt haben und besprochen haben. Wir haben uns getraut, gemeinsam in den Abgrund zu schauen. Wir haben aber vielleicht den Blick auch wieder hochgewendet, denn nur in den Abgrund schauen, das kann uns ja nicht zufrieden machen. Damit können wir nicht stehen bleiben, allein um unserer selbst willen. Insofern schauen wir nach vorne und tun was. Zum Beispiel Stammtische oder demonstrieren gehen oder mindestens über alle diese Dinge reden, sie benennen und die entsprechenden Konsequenzen einfordern. Matthias, ganz herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.